Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wann haben Sie sich das letzte Mal mit Ihren Nachbarn ausgetauscht? Und kennen Sie die überhaupt? In der Großstadt ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Viele kennen nicht mal die, die direkt nebenan wohnen, geschweige denn ein Haus weiter. Ina Renners will das ändern. Dafür hat sie ein digitales Nachbarschaftsnetzwerk mitgegründet. Nebenan.de heißt das. Darüber und den Weg dorthin wollen wir reden. Guten Morgen, Frau Renners.
Guten Morgen.
Beim Miteinander unter Nachbarn fallen mir auch immer so kleine Gefälligkeiten ein. Also zum Beispiel auch Zucker oder Salz, was man irgendwie klassischerweise austauscht. Was für eine Art von Nachbarschaftskontakt hatten Sie das letzte Mal über Ihr Netzwerk?
Mein letzter Kontakt liegt tatsächlich jetzt gerade mal 2 Tage zurück. Da habe ich eben aussortierte Kinderkleidung, Wickelunterlagen und Windeln verschenkt. Also all die Dinge, die man einfach so auf ganz kurzem Wege weitergeben kann und jemandem was Gutes tun kann.
Aber sowas wie Zucker, wäre das auch möglich? Ich stelle gerade fest, hallo, mir fehlt was zum Backen.
Ja, genau dafür ist unsere Plattform eben auch gemacht, für dieses Reinrufen in die Nachbarschaft, ganz spontan, große Dinge, kleine Dinge und ob es Zucker ist oder ein Ei, was zum Backen fehlt, all die Dinge können gefragt werden.
Wenn ich da mitmachen möchte, wie funktioniert das? Wie komme ich mit meinen unmittelbaren Nachbarinnen und Nachbarn in Kontakt?
Man lädt sich quasi die App runter oder macht das eben wirklich online, ruft unsere Webseite auf und registriert sich, also wie man das aus anderen von anderen Webseiten und Plattformen eben auch kennt, mit der Besonderheit, dass wir eben dann aufgrund der Adresse die Person wirklich einer ganz konkreten Nachbarschaft zuordnen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass man wirklich digital mit den Menschen in Austausch tritt, die links und rechts von mir leben, aber ausschließlich. Also es ist eben kein soziales Netzwerk für, ja, global, für die ganze Welt, sondern wirklich nur für die Menschen, die um mich herum leben.
Wie groß ist da der Radius?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es ist uns eben sehr, sehr wichtig, dass es identitätsstiftend ist sozusagen. Also für Berlin ist es, glaube ich, in Kiezen ausgedrückt. Ein ganz gutes Beispiel, dass wir in Kiezen denken, sind immer so ein paar Häuserblöcke, 10, 15 Straßen, so kann man sich das ungefähr vorstellen, sodass man es irgendwie noch erfassen kann und eben die kurzen Wege auch hat. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit und eben die das Schöne, dass man wirklich Menschen kennenlernt und mit Menschen in Kontakt kommt, die man einfach vorher nicht kannte.
Und da gibt es ja ganz verschiedene Formen, wie man interagieren kann. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also Nachbarschaft, denke ich zum Beispiel wieder an den Plausch am Gartenzaun. Was wäre das Äquivalent bei Ihnen auf der Plattform?
Ja, ich kategorisiere es immer ganz gerne in so praktische Sachen und gemeinschaftsbildende, fördernde Dinge. Also das, wir haben ja gerade schon über den Zucker gesprochen. Und das andere ist wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl, Zugehörigkeitsgefühl in Kontakt kommen. Das kann also bei uns zum Beispiel sein, dass man sagt, Mensch, ich habe eigentlich immer so gerne Tischtennis gespielt. Gibt's hier nicht jemanden, der auch gerne spielt und wollen wir uns nicht abends immer da an der Tischtennisplatte treffen? Ja? Oder zusammen mal einen Spaziergang machen oder zusammen kochen. Oder also gerade über Hobbys und Interessen kommt man in Austausch und natürlich auch über dieses Dinge sich ausleihen, teilen und tauschen. Weil das Besondere eben bei uns ist, wir sind nicht nur eine digitale Plattform, auf der alles online stattfindet. Letzten Endes findet die Begegnung im echten Leben statt. Ich gehe zu meinem Nachbarn oder zu meiner Nachbarin rüber und da findet der Plausch dann plötzlich statt.
Sowas entwickelt sich ja auch. Gibt es irgendetwas, irgendeine Form des Miteinanders, die Sie vorher vielleicht gar nicht im Kopf hatten, die tatsächlich auf einmal durch diese Plattform dann möglich ist?
Ja, ich glaube gerade dieses Thema, wie soll ich sagen, das ganze Potenzial an Wissen und Know-how und Tipps und also all das auf so kurzem Wege und so direkt miteinander zu teilen, das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit. Und wenn ich das so ausdrücken darf, dieses Gefühl, was sich dabei einstellt. Also das Gefühl, dass ich nicht nur in meinen eigenen 4 Wänden lebe und es mir da vielleicht schön gemacht habe, sondern dass ich in dieser Nachbarschaft zu Hause bin und dass ich hier mit Menschen gemeinsam lebe und dass das unser Zuhause ist und dass wir uns vielleicht auch ein bisschen verantwortlich dafür fühlen. Also dieses Zuhausegefühl ist wirklich was sich durch die Plattform viel stärker einstellt. Das können wir tatsächlich auch messen. Wir befragen das jedes Jahr und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit ein nicht zu vernachlässigender Aspekt.
Sie haben da ja auch Hausregeln aufgestellt, ja, möchte ich mal sagen. Die heißen also Regel Nummer 1, sei nett, Regel Nummer 2, sei ehrlich, Regel Nummer 3, sei hilfsbereit. Mhm. Wie läuft das?
Also am Anfang lief es wirklich genau nur so. Also als wir gegründet haben, war das sozusagen die Grundlage, der Kodex, sage ich jetzt mal. Mittlerweile differenziert sich das natürlich ein bisschen aus, wenn man so viele Nutzerinnen auf der Plattform hat. Aber das ist eben einfach der Anspruch, den wir haben, ja, gerade auch in Abgrenzung zu anderen sozialen Netzwerken, dass man sagt, ihr lebt hier gemeinsam, ihr tretet hier mit eurem echten Namen auf. Ja. Frau Schmidt und Herr Müller interagieren und da sind es nach meinem Empfinden einfach ganz normale Formen des Umgangs miteinander. Und das üben wir online und im Internet.
Ach so, Sie üben, wie üben Sie das?
Ja, ich meine, wir sozusagen alle Nutzerinnen und Nutzer bei uns auf der Plattform. Ja.
Wie natürlich, wenn man nicht anonym auftritt, dann hält man sich natürlich da vielleicht auch ein bisschen zurück. Das mag schon sein. Wie überprüfen Sie das eigentlich, dass man sich da tatsächlich mit seinem richtigen Namen anmeldet?
Ja, wir haben sozusagen, ich nenne es immer eine Hürde eingebaut. Ja? Also wir sind natürlich keine Bank. Ja? Wir machen kein Postident-Verfahren. So streng sind wir nicht. Aber wir haben sozusagen tatsächlich ein Team, was manuell sozusagen nochmal Anmeldungen prüft. Wir haben Postkarten, die wir verschicken mit Zugangscodes und die natürlich nur zugestellt werden können, wenn die entsprechenden Angaben auch stimmen. Ja? Und wir überprüfen eben auch gerade die, ob die Adressen stimmen, das kann man eben mit SMS-Verifikation machen oder dem Upload von einem Personalausweis.
Gab es für diese Struktur, diese Gemeinschaft dann Vorbild, als Sie das entworfen haben?
Es gab insofern Inspiration, als dass zu der Zeit, als wir das hier in Deutschland gestartet haben, es in mehreren Ländern bereits ähnliche Ideen gab. Also in Südafrika gab es schon ein Nachbarschaftsnetzwerk, in den USA natürlich auch, ja, auch in Australien. Und die Inspiration kam tatsächlich natürlich von dem Thema soziale Netzwerke, also dieses, dass das möglich ist, online und digital. Und dann aber tatsächlich von der ganz persönlich privaten Erfahrung und dem Erlebnis. Also mein Mitgründer Christian Vollmann hat eben damals gerade einen Umzug hinter sich gehabt und hat das sozusagen dann miteinander in Verbindung gebracht und sich gedacht, es ist ja irgendwie komisch, dass ich hier langlaufe, wohne schon 3 Monate hier und ich kenne irgendwie noch keinen. Ja.
Heute gehört nebenan die zum größten Teil dem Verlagshaus Burda. Mhm. Die wollen ja sicherlich auch Geld verdienen. Die sind ja jetzt keine gemeinnützige Einrichtung. Wie vertragen sich denn dann so kommerzielle Interessen mit der Idee zum Beispiel der Nachbarschaftshilfe, des Zusammenkommens?
Ja, das war natürlich eine ganz entscheidende Frage auch für uns, gerade bei der Gründung. Also wir haben ursprünglich auch mal überlegt, ob man das eben in einem gemeinnützigen Rahmen gründen kann. Jetzt ist es aber so, dass ein digitales Netzwerk, das muss man, glaube ich, auch immer sagen zur Vorstellung, extrem viele Ressourcen braucht. Also wenn man das 24 Stunden, 7 Tage die Woche nutzen möchte, dann braucht man extrem viel Menschen dahinter und tatsächlich auch sehr viel Geld. Und wir haben uns dann eben entschieden, ein Sozialunternehmen zu gründen, was wirklich auch sagt, ja, wir müssen unser eigenes Geld verdienen. Das ist ganz normal, aber wir machen es mit bestimmten Regeln und für uns steht eben nicht die Profitmaximierung im Vordergrund, sondern eben der Anspruch, dass wir auf eigenen Beinen stehen können.
Das heißt, wie verdienen Sie Geld?
Wir verdienen Geld einmal über die lokalen Gewerbe, Services, Dienstleistungen, also die dürfen bei uns auch mitmachen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer lebendigen Nachbarschaft. Aber alles, was gewerblich ist, bezahlt. Nur für private Nutzer und Nutzerinnen ist es kostenlos. Dann haben wir als zweite Säule Förderer und Förderinnen. Das ist sozusagen die Möglichkeit als Privatperson, wenn ich es gerne nutze, auch für diesen Service eben freiwillig Geld zu bezahlen. Ist wie eine Art Schenkung sozusagen. Und dann haben wir eben auch klassische Werbeflächen auf der Plattform. Also so haben wir das aufgebaut.
Sie werben ja auch so ein bisschen damit, extrem datenarm zu sein. Also die Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden gar nicht genutzt oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, also wir nutzen, also das, man muss sich das bei uns immer tatsächlich auch so als so ein geschlossenes System vorstellen. Wir nutzen die Daten schon anonymisiert, eben nicht auf persönlicher Ebene, aber anonymisiert auch auf Nachbarschaftsebene und so weiter für das Ausspielen von Werbung. Wir geben aber zum Beispiel Daten nicht an Dritte weiter. Ja? Wir kommerzialisieren das sozusagen nicht weiter. Das ist ja meistens der, ich sag mal, der die eigentliche Finanzierungsform anderer sozialer Netzwerke.
Aber es gibt dann tatsächlich doch sowas wie ein Nutzerin-Nutzer-Profil, damit sie diese Werbung ausspielen können.
Das gibt es, genau. Aber wir agieren eben tatsächlich nach diesem Prinzip der Datensparsamkeit und wir fragen auch nichts ab, was nicht auch sowieso relevant wäre dafür, dass ich überhaupt mitmachen kann. Also Name und Adresse und alle anderen Angaben sind freiwillig und wir nutzen tatsächlich auch nur die Angaben, die selbst gemacht werden. Ja, also gerade so, das ist, glaube ich, auch nochmal ein entscheidender Punkt.
Ina Remmers hat gerade erklärt, wie sie mit ihrem Nachbarschaftsnetzwerk ein Gemeinschaftsgefühl auch in Städten schaffen möchte, was sonst ja eher bei Dorfgemeinschaften gelingt. Ina Remmers ist selbst auf dem Dorf groß geworden. Sie ist Jahrgang 84 und in den ersten Jahren ihres Lebens in der Nähe von Zwickau aufgewachsen. Was war das für ein Dorf? Welche Kindheitserinnerungen kommen Ihnen da so als erstes in den Kopf, wenn Sie daran zurückdenken?
Ja, also es ist ein relativ kleiner Ort und natürlich gerade in den ersten Jahren hat man natürlich diese klassischen Kindheitserinnerungen, tatsächlich eben auch ostdeutsch geprägten Kindheitserinnerungen. Also es war eben sehr viel immer in der Gemeinschaft, ja, ob das jetzt im Kindergarten war oder dann eben auch noch im Hort nach der Schule und dieser kleine Radius eben, ja, den man eben tatsächlich hatte und hab da sehr viele positive Erinnerungen an die Zeit.
Wahrscheinlich auch dieses, man hilft untereinander sich aus, wenn irgendwas nicht da ist, was natürlich dann in der DDR öfter mal ein Thema gewesen ist, dass jeder dann irgendwie dazu beigetragen hat, dass es dann doch funktioniert.
Ja, genau, das sind auch die Erinnerungen, die ich habe. Natürlich, wenn tatsächlich dann doch meine Mutter oder mein Vater mal was mit nach Hause gebracht haben, was sozusagen, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben oder was irgendwie möglich war über Bekannte oder Verwandte oder Nachbarn oder Nachbarinnen oder Dinge, die repariert werden konnten mit der Hilfe anderer. Also das sind ganz, ganz klare Erinnerungen, die ich auch noch habe.
Es ging dann auf einem Dorf weiter oder in einem Dorf weiter, allerdings in Baden-Württemberg. Kurz nach dem Mauerfall ist Ihre Familie da umgezogen, Schwäbische Alb. Wie kam es dazu?
Ja, es war tatsächlich so, dass meine Eltern recht früh, ich sag mal, die tiefgreifenden Veränderungen, die da anstehen, verstanden haben oder haben kommen sehen. Also die waren da sehr weitsichtig, sage ich jetzt mal. Und meine Eltern haben sich dann eben beruflich umorientiert. Mein Vater ist damals zuerst eben umgezogen auf die Schwäbische Alb, dann eben noch ein halbes Jahr hin und her gependelt. Also der war so dieser klassisch immer Freitag und Sonntag im Stau stehen und hat uns dann eben nachgeholt. Und das war totaler Zufall, dass wir auf der Schwäbischen Alb gelandet sind und dann auch gerade in diesem wirklich sehr kleinen Dorf.
Ihre Eltern, glaube ich, beide Ingenieure. Mhm. Wie war denn das Ankommen in diesem sehr kleinen Dorf? Was heißt sehr kleines Dorf? Wie viele Einwohner?
800 Einwohner.
800 Einwohner. Und wie war da die Ankunft?
Ja, schwer. Also man mag es irgendwie immer schöner formulieren, aber es war tatsächlich ziemlich schwer. Vor allem, weil man einmal diese Kultur- und Sprachbarriere hat. Also ich war in der zweiten Klasse. Ich kam in eine Schulklasse mit nur 6 Kindern. Das kannte ich schon mal nicht. Und ich habe niemanden verstanden.
Da wurde Schwäbisch gesprochen und Sie haben Sächsisch gesprochen.
Genau.
Wobei ich manchmal das Gefühl habe, wenn man so auf die Entfernung hört, das Singsang ist so ein bisschen ähnlich eigentlich, ne?
Ja, und ich habe auch wirklich nur eine Woche gebraucht, um mir das Schwäbisch anzueignen, damit ich dann auch kommunizieren kann. Also das ging dann relativ schnell. Aber das war schon für mich krass. Also ich hätte auch nach Spanien ziehen können in dem Moment. Also ich habe die Kinder einfach nicht verstanden. Ich habe auch die Lehrerin nicht verstanden. Die hat auch alle haben Schwäbisch gesprochen. Und dazu kommt natürlich dann auch noch, ich sag mal, die Vorurteile, die einem dann so entgegenschlagen. Ne? Also wenn man so als Ossi 1990 auf die Schwäbische Alb kommt, dann dann hat man schon mit so ein paar Vorurteilen auch zu kämpfen.
Ja. Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass es natürlich, ja, dass wir dann sozusagen die Schmarotzer sind, die dann so rüber machen und dann irgendwelche Gelder abgreifen und hier irgendwie sich nur da einnisten sozusagen. Ich weiß auch noch, unsere Vermieter damals mussten sich auch anhören, ja, wie sie denn überhaupt uns in die Wohnung nehmen können, so nach dem Motto, ob sie sich das gut überlegt hätten. Und natürlich auch Kinder sind ja auch sehr direkt, die schnappen dann was zu Hause auf und nehmen es mit. Und das kriegt man dann natürlich auch sehr direkt ab. Das waren einfach Dinge, die jetzt nicht schön waren und gleichzeitig muss man den Schwaben zugutehalten, dass wenn man sich da einmal durchgekämpft hat, hat man aber Freunde fürs Leben. Das muss ich an der Stelle dazu sagen.
Das Happy End gab es dann schon auch. Ja. Aber Sie waren ja damals gerade erst in der zweiten oder dritten Klasse, dann auf einmal in der Rolle der Außenseiterin. Mhm. Das kann man doch als Kind gar nicht verstehen. Also wie sind Sie damit dann umgegangen, außer sich sprachlich anzupassen?
Ja, ich glaube, ich habe eben einfach glücklicherweise eine sehr enge Bindung auch zu meinen Eltern gehabt oder habe ich bis heute, und wir haben einfach auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, im Sinne von, ja, auch am Wochenende viel unternommen, und ich habe da schon drunter gelitten, auch dass man mal mit der einen Freundin ganz gut klarkam, dann war man doch wieder der Außenseiter. Das war relativ schwierig, und ich habe eben recht früh gemerkt, dass ich wahrscheinlich, sobald der Zeitpunkt gekommen ist, vielleicht auch wieder woanders hingehe. Ja, es war dann doch sehr klein.
Das heißt, wenn Sie jetzt gerade quasi versuchen, dieses Dorfgefühl so ein bisschen auch ins Netz oder in die Stadt zu transportieren, macht diese Erfahrung ja nicht unbedingt Werbung dafür, oder?
Ja, man darf eben nicht vergessen, oder das ist das Tolle an so einem digitalen Netzwerk, was sozusagen schwierig war, wenn man nur 6 Kinder in einer Klasse ist sozusagen, ist, dass man sich es nicht so richtig aussuchen kann, mit wem man jetzt sich gut versteht oder mit wem man klarkommen möchte. Das ist alles, was man zur Verfügung hat sozusagen. Bei so einem Netzwerk hat man eben die Möglichkeit, einfach reinzurufen, und es sind ja mehrere hundert Menschen angemeldet, sodass auf bestimmte Themen eben unterschiedliche Menschen reagieren können. Das ist eben das Tolle, das versuche ich auch immer zu beschreiben, dass man natürlich auch rübergehen kann und klopfen oder klingeln und nach was fragen, was die wenigsten Menschen tun. Aber die Chance immer 50-50 ist, ob man Ja oder Nein bekommt. Wenn man sozusagen die ganze Gemeinschaft nutzt, ist die Chance viel, viel höher, dass man ein Ja bekommt oder einen Mitstreiter findet für etwas. Und das ermöglicht tatsächlich in dem Fall die Digitalisierung auch.
Sie haben gerade gesagt, zwar trotzdem Freunde fürs Leben gefunden, aber immer im Hinterkopf gehabt, bei erster Gelegenheit weg. Und Sie sind tatsächlich dann vom Dorf in die große Stadt, also nach Berlin gegangen. Das muss ja dann tatsächlich als Dorfkind erstmal ein großer Kontrast gewesen sein. Wie haben Sie das denn dann auf einmal erlebt, diese Anonymität?
Ja, man lernt dann tatsächlich wiederum auch erstmal schätzen, was sozusagen so ein heimeliges, kuscheliges Dorf an Vorteilen hat, weil die erste Zeit in Berlin eben schon extrem anonym und auch einsam war. Ja, ich bin nach Berlin gekommen, nicht um zu studieren, das habe ich dann erst später gemacht, sondern habe eine Ausbildung angefangen. Das heißt, ich war als Werbekauffrau direkt reingeworfen sozusagen in den Berufsalltag und in eine der stressigsten Branchen. Also zu dieser Zeit war das ja so der Place to be. Da war ja noch nichts mit Startups und Co. Und dann eben gleichzeitig zu versuchen, in dieser großen Stadt Anschluss zu finden. Also während ich im Dorf sozusagen gesagt habe, ja, ich kann ja irgendwie nur aus 6 Leuten auswählen, das finde ich irgendwie ist ein bisschen schwierig, war hier sozusagen plötzlich, waren alle Möglichkeiten, und alle waren so wahnsinnig beschäftigt und schon in ihren Welten, und da braucht man eine Weile, um da irgendwo anzuknüpfen. Ja.
Mein Gast ist Ina Remmers. Bevor sie zur Gründerin einer sozialen Plattform im Netz wurde, war sie in der Werbung tätig. Irgendwann hat sie das nicht mehr so richtig begeistert. Woran lag's?
Es lag tatsächlich an der Frage nach dem Sinn dessen, was ich tue und was mich eben selber auch wirklich motiviert. Ja, den Kern der Werbung, also die Kommunikation, Dingen was näher bringen, auch eine Marke aufbauen, also wie bei nebenan.de, der den Menschen auch vertrauen. Das sind spannende Themen, mit denen ich mich heute gerne beschäftige. Aber die Frage ist eben, wofür und für welches Produkt und für welche Marke macht man das? Und das war damals so ein bisschen der entscheidende Punkt. Da habe ich gemerkt, ich betreue Kunden und Marken, die mich selber nicht überzeugen sozusagen und die ich auch nicht gut finde, und habe dann beschlossen, ja, mich da einfach wirklich auch umzuorientieren.
Wobei Sie sich ja auch schon parallel für soziale Projekte engagiert haben oder sogar eins ins Leben gerufen haben, den Verein Junge Helden, der informiert über Organspenden. Mhm. Wie kam es dazu?
Ja, das war tatsächlich eben eine der ersten Freundinnen, die ich gewonnen habe in Berlin. Claudia Kotter ist ihr Name. Habe ich damals in meinem ersten Jahr in Berlin kennengelernt, und sie war selbst auf eine Lungentransplantation angewiesen. Und wir sind damals eben ja sehr jung gewesen, haben festgestellt, keiner weiß was über das Thema. Also das muss man auch wirklich sagen, es war vor 20 Jahren noch ganz anders, wie mit dem Thema umgegangen wurde. Und haben damals wirklich in so einer klassischen, naiven Küchentisch-Situation gesagt, okay, wir machen da was dagegen. Und sie war auch immer eine extrem umtriebige, engagierte Person und haben dann gesagt, okay, komm, haben den Verein gegründet, zusammen eben mit noch mehr Freunden ihrer Familie eben auch. Und haben das parallel zu unseren Jobs, Studium und so weiter aufgebaut damals. Und das war eigentlich so mein erster Kontakt mit sozialem Engagement, wo ich auch gemerkt habe, okay, da blühe ich auf und da kann ich irgendwie, da habe ich unendlich Energie und da habe ich am Ende des Tages auch das Gefühl, dass ich einen Beitrag leiste sozusagen.
Und das hat ja auch funktioniert, ne? Das ist groß geworden, diesen Verein gibt es immer noch. Traurigerweise muss man sagen, ihre Freundin, mit der sie dieses Projekt auf die Beine gestellt haben, die ist dann tatsächlich an ihrer schweren Krankheit gestorben. Mhm. Was hat dieser Verlust dann bei Ihnen ausgelöst?
Ja, ganz viele Dinge, kurzfristig, langfristig. Also erstmal natürlich auch den extremen Willen, diesen Verein auch, dass dieser Verein überlebt sozusagen. Also dass das dieses Erbe auch weitergetragen wird. Ich habe das dann auch direkt nach ihrem Tod eben auch weiter den Verein interimsmäßig quasi geführt, bis es dann ihre Schwester auch übernommen hat. Und natürlich auch die Bedeutung dessen im Hier und Jetzt und heute irgendwie diesen Unterschied machen zu wollen und was bewegen zu wollen. Das war auch ihr Antrieb immer. Das hat mich extrem geprägt, auch eben zu Lebzeiten schon und auch beeindruckt wirklich auch. Und mir eben immer die Frage zu stellen, wie kann ich meine Zeit sinnvoll nutzen, ohne aber dabei jetzt irgendwie auch, ne, irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Also ich lebe in der Realität, aber ich wollte was verändern und das hat mich tatsächlich sehr geprägt, auch bis heute. Auch das Thema ist tatsächlich auch immer noch eins, was mich sehr bewegt. Also das Thema Umgang mit dem Tod, auch heute in unserer Gesellschaft.
Sie hatten, glaube ich, sogar auch die Idee, vielleicht Plattformen zu schaffen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Was hatten Sie da für Ideen? Was hatten Sie da im Hinterkopf?
Ja, das liegt tatsächlich auch alles noch in unserer Schublade. Okay. Das ist so ein bisschen so vor der Nebenan.de-Zeit eben entstanden, zu sagen, wie kann man ja wirklich einfach diesen ganzen Bereich enttabuisieren. Also das geht eben von dem, wie sprechen wir über den Tod, bis hin zu der ganzen, dem Bestattungsprozess an sich. Also wie offen reden wir darüber, was man sich wünscht, wie geht's, was darf sowas kosten, was ist eigentlich noch in Ordnung, was ist eigentlich Abzocke. Also es gibt ja so ganz viele Themen und das war so eine erste Idee, die ich damals hatte, mit meinen jetzigen Mitgründern, da aktiv zu werden sozusagen.
Aber wir merken schon, die Idee, die gibt es noch, die ist noch in der Schublade drin und es kann schon sein, dass Sie die Schublade irgendwann mal aufziehen werden. Sie haben sich dann aber erstmal auf Nachbarschaften konzentriert. Mhm. Sie haben gerade erzählt, das hatte auch ein bisschen was mit der persönlichen Erfahrung Ihres Mitgründers zu tun. Wie haben Sie sich denn da überhaupt kennengelernt? Wie sind Sie da zusammengekommen? Wie ist das entstanden?
Ja, also in der ganz einfachen Erzählung ist es tatsächlich so gelaufen, dass eben mein Mitgründer Till, mit dem ich eben auch diese Idee rund um das Thema Tod hatte, sich mit Christian Vollmann getroffen hat und ihm tatsächlich auch von unserer Idee erzählt hat bei dem Kennenlernen und Christian damals gesagt hat, ja, es ist irgendwie ist eine gute Idee, aber ich habe auch eine. Und kam eben dann so mit seiner Nachbarschaftsidee und damit kam Till wieder sozusagen zu mir und hat mir davon erzählt. Dann habe ich Christian getroffen. Und für mich war das tatsächlich aufgrund wahrscheinlich wirklich meiner Historie und diesen Erfahrungen wie so ein, mir fiel das wie Schuppen von den Augen. Ich habe gedacht, Mensch, das ist doch eine Wahnsinnsidee. Ja? Ich lebe jetzt hier in dem Fall damals in Pankow und dachte, ja, also außer zwei Leuten in meinem Haus kenne ich wirklich niemand und muss das so sein und geht das nicht auch anders? Und dann war ich schon on fire, wie man so schön sagt.
Das war ja 2015 und diese Idee, die gab es ja im Prinzip schon vorher. Sie haben vorhin auch das Beispiel aus den USA genannt, Nextdoor heißt das da. Warum war dann 2015 die Zeit reif oder war sie vielleicht noch gar nicht reif? War es schwierig, da Mitgliederinnen und Mitglieder zu finden?
Nee, ich glaube, die Zeit war definitiv reif. Da kamen so ein paar Dinge zusammen. Es hatte sich so ein bisschen es war die Zeit, wo schon so die ersten Datenskandale bei Facebook publik wurden. Es war die Zeit, wo ja nicht alles an der Globalisierung einfach nur ja in den Himmel gelobt wird und toll war. Also es entwickelte sich so ein bisschen so ein Trend hin zum Lokalen. Das ist tatsächlich auch als Megatrend festgeschrieben. Das nennt sich Relokalisierung. Und das hat man so ein bisschen im Zeitgeist damals gemerkt. Und das, glaube ich, deswegen war das ein sehr gut gewählter Zeitpunkt von uns damals und haben auch direkt bei unseren ersten Tests, bei unseren ersten Nachbarschaften, die natürlich unsere eigenen waren, auch gemerkt, okay, wir sind wirklich nicht die Einzigen, die Idee gut finden.
Ich glaube, sie haben am Anfang Zettel verteilt und tatsächlich in die Briefkästen gesteckt, um tatsächlich dann erstmal auf dieses Netzwerk aufmerksam zu machen.
Ja, das machen wir tatsächlich bis heute. Wir kümmern uns darum, dass diese Zettel verteilt werden. Ganz am Anfang haben wir die sozusagen einfach ausgedruckt. Ich habe meinen Namen draufgeschrieben in meiner Nachbarschaft und habe eben diese Zettel verteilt, hatte totales Déjà-vu, weil ich dachte, wow, ich habe nämlich, als ich 13, 14 war, in diesem Dorf auf der Schwäbischen Alb Werbezettel verteilt jeden Samstag und war plötzlich so, ah, okay.
Das kenne ich schon, jetzt stehe ich wieder am Briefkasten.
Aber es war wirklich, es war ein fantastisches Gefühl, am Ende zu sehen, dass sich, ich glaube, an diesem ersten Tag über 100 Nachbarinnen und Nachbarn angemeldet haben. Und ich dachte, okay, das kann funktionieren.
Deutschlandfunk Kultur. Ina Remmers stiftet mit ihrer Plattform im Netz Austausch unter Nachbarinnen und Nachbarn. Warum braucht es eigentlich so ein Netzwerk? Warum funktioniert Nachbarschaft nicht automatisch in Städten?
Aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit schauen, liegt es mit Sicherheit zum einen daran, dass wir sehr individualisierte, differenzierte Alltage, einen differenzierten Alltag haben, dass wir schon sehr beschäftigt sind tatsächlich mit unserem kleinsten Kreis, mit unserem Alltag, mit Arbeit, mit anderen Themen, die uns wirklich auch beschäftigen in dieser Welt und dann tatsächlich auch mit dieser Hürde auf fremde Menschen zuzugehen. Ja, nur, dass man sich nahe beieinander wohnt, macht ja noch nicht aus, dass man sich auch nahe steht sozusagen.
Sowas wie eine Schüchternheit vielleicht auch. Also was ich zum Beispiel beobachte im Alltag, ich bin beruflich mehrfach umgezogen und eigentlich habe ich das so gelernt oder auch so gemacht, wenn man irgendwo einzieht, man klingelt mal beim Nachbarn oder bei der Nachbarin und sagt, hallo, ich wohne jetzt übrigens nebenan, ich bin Tim und so. Und das findet, also nehme ich so bei anderen nicht mehr wahr. Da zieht irgendjemand an, und irgendwann merkt man, aha, da wohnt jetzt wohl wieder jemand oder sowas. Ja. Hat sich da tatsächlich auch unser soziales Miteinander einfach verändert?
Ja, ich glaube, da hat sich über die Jahre viel verändert und ich glaube, da hat auch die Digitalisierung ihren Anteil daran, dass wir sozusagen es vielleicht ein Stück weit auch verlernen, so dieses echte soziale Miteinander. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema, was man für die Zukunft im Blick behalten muss. Jetzt ganz aktuell auf die letzten 3 Jahre geschaut, hat es uns Corona auch nicht leichter gemacht. Also man verlernt Dinge ja auch sehr schnell. Mhm. Da möchten wir sozusagen einen Anreiz bieten, zwar erstmal digital, aber so als Einstieg dann sozusagen wieder den Kontakt zu echten Menschen in meiner echten Nachbarschaft zu finden.
Wobei nicht jeder hat natürlich Lust dazu, diesen digitalen Zugang zu wählen. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt niederschwellig. Nicht jeder möchte sich beim sozialen Netzwerk anmelden oder hat eben auch die technischen Möglichkeiten. Sie haben auch einen Ratgeber geschrieben, der heißt Ziemlich beste Nachbarn, der Ratgeber für ein neues Miteinander. Wie lerne ich denn meine Nachbarn kennen, wenn ich nicht auf so eine Plattform zurückgreifen möchte?
Ja, also es gibt natürlich der Klassiker, den ich auch natürlich nach wie vor empfehle, wo man sich auch einmal überwinden muss, ist natürlich wirklich das sich vorstellen. Ja? Sei es, dass man tatsächlich mal bei seinen Nachbarinnen und Nachbarn klingelt oder mal einen Zettel aufhängt im Hausflur. Also eben, es geht ja auch analog. Die andere Möglichkeit, finde ich, und deswegen spielen, glaube ich, lokale Gewerbe und Ähnliches eine große Rolle auch in den Nachbarschaften. Also dass es diese Kontaktpunkte auch gibt und Begegnungsorte. Wir haben ein großes Problem auch mit Einsamkeit und da kann tatsächlich so ein Schwatz über den Tresen schon mal sehr helfen, Kontakte zu knüpfen. Also das ist was ich auch immer empfehlen würde. Und natürlich sich auch vielleicht mal umzuschauen, was es an Vereinen oder sonstigen Einrichtungen tatsächlich in der direkten Nachbarschaft gibt, um Anschluss zu finden.
Es ist ja auch mal die Frage, wie bekommt man sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl hin, gerade dann auch in der Stadt, in dieser Anonymität. Was könnten denn dann Faktoren sein, die so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen?
Ja, dass man natürlich, gemeinsame Dinge ausmacht, die einem vielleicht wichtig sind. vielleicht auch für die eigene Nachbarschaft. Also ein ganz ein häufiges Beispiel bei uns auf der Plattform ist wirklich, dass sich Nachbarinnen und Nachbarn dann zusammenschließen, und das muss man nicht zwingend eben über die Plattform machen, und eben zum Beispiel mal so einen Aufräumtag machen für die Nachbarschaft. Ja? Oder sagen, dieser Spielplatz ist ja total runtergekommen und lass uns doch mal hier ein bisschen aufräumen. Also dass man sich so ein Thema sucht, für das sich mehrere Leute begeistern können, und das lässt tatsächlich dann auch so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.
Das Tolle ist natürlich auch, über so eine Gemeinschaft lassen sich Ressourcen sparen, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Gerade in Bezug auf die Klimakrise ist das natürlich wichtig. Dinge miteinander teilen, meine ich damit natürlich auch, gemeinsam nutzen. Können Sie da Beispiele oder vielleicht ein Beispiel aus Ihrem Buch geben, was vielleicht jeder nachvollziehen kann?
Ja, also das klassischste Beispiel und das, was auch wirklich am eingängigsten ist, ist wirklich die Bohrmaschine, die sehr viele Leute zu Hause haben und die tatsächlich in ihrem ganzen Lebens, in ihrem ganzen Leben sozusagen durchschnittlich 13 Minuten genutzt wird. Und das, glaube ich, wenn wir uns das vor Augen führen, das ist natürlich eine absolute, ja, tatsächlich Verschwendung an der Stelle. Und wir könnten uns sehr viele Bohrmaschinen sparen, wenn wir einfach sagen würden, ja, in dieser Straße gibt's eine, und wer sie braucht, der leiht sie sich aus.
Wie hoch ist denn die Bereitschaft zu teilen? Was für Erfahrungen machen Sie da?
Sehr, sehr hoch. Also es ist tatsächlich wirklich so, wenn man bei uns in der Nachbarschaft angemeldet ist und man hat eine Frage und man sucht was Bestimmtes, und ich teste es ja selber sehr regelmäßig. Es gibt, und das ist eben das Besondere, es gibt immer diese eine Person, die es irgendwie hat, und sei es eine Heißklebepistole zum Basteln. Ja? Ja. Und dann ist da eine Person, sagt, ja, ich hab's, komm vorbei. Und das Tolle ist auch, dass eben es nicht nur Spaß macht, wenn man Hilfe bekommt, sondern wenn man auch Hilfe gibt. Und deswegen melden sich tatsächlich auch immer wieder Menschen.
Aber wie lassen sich da dann auch Menschen beteiligen, die eben nicht so viel haben, die von Armut betroffen sind? Und ja, wie macht man die zum Beispiel auch sichtbar in solchen Netzwerken wie Ihrem?
Ja, wir versuchen auch einen Raum zu schaffen, ne, bei dem sehr schnell klar wird, dass es hier auch um Unterstützung geht. Und wir sehen das sehr, sehr häufig, dass sich die Menschen tatsächlich in unserem Umfeld auch trauen, um Hilfe zu fragen. Wir haben das jetzt gerade in den letzten Monaten sehr häufig gesehen, also gerade eben auch mit beim Thema Inflation und Energiekrise, dass die Leute sagen, mir reicht's nicht bis zum Ende, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen. Also wir haben da unglaubliche Geschichten, wie Nachbarn dann zusammenlegen oder jemand vorbeikommt und repariert. Das ist schon sehr beeindruckend, und diesen Raum haben wir tatsächlich geschaffen, dass man sich das trauen kann bei uns.
Ich habe mich noch gefragt, ist eigentlich Gemeinschaftsgefühl, so soziales Miteinander, für den Erfolg einer Unternehmerin immer förderlich, oder muss man da nicht eigentlich auch so eigene Interessen im Blick behalten?
Wenn Sie, also meine persönliche Meinung ist, dass es gemeinsam immer besser geht, und dass natürlich das auch manchmal bedeutet, dass man bei bestimmten Themen einen Kompromiss findet oder manchmal eben auch sehr klar trotzdem seine Meinung äußert, aber das heißt nicht, dass man da irgendwie einen Kompromiss oder eine Entscheidung findet. Ich glaube, dass man gemeinsam weiterkommt, und ich sehe das, wie gesagt, gerade auch in den Nachbarschaften und auch so, wie wir unser Sozialunternehmen führen, dass das so gut funktionieren kann.
Stichwort Sozialunternehmen. Die Plattform ist jetzt Ihr Kind, kann man sagen, Mitgründerin. Oft sieht man ja gerade auch so im Internetbereich, dass sich dann irgendwann die Gründerinnen und Gründer absetzen, was anderes machen oder verkaufen. Okay, verkauft ist die Plattform schon. Denken Sie über die Plattform bereits hinaus oder gibt es da keine anderen Pläne?
Es entwickeln sich natürlich rein aus dem Thema Nachbarschaft heraus immer wieder Ideen, ja, wo man so denkt, Mensch, das müssten wir noch machen und das müssten wir noch machen. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Thema so vielschichtig ist und es ist noch lange nicht erschöpft sozusagen. Und ich glaube, jetzt bin ich ja sozusagen schon fast 8 Jahre mit dem Thema verheiratet sozusagen. Und das ist schon deutlich länger als sehr viele andere Gründer und Gründerinnen in dieser Start-up-Welt. Und ich habe da aktuell aktuell keine anderen Pläne und freue mich, dass ich das sozusagen nach wie vor weiter gestalten kann.
Sie wohnen mittlerweile selbst in Berlin-Grünau. Das ist schon etwas ruhiger und etwas kleinstädtischer. Wie vielen Nachbarn mussten Sie da erst noch mal einen Zettel in den Kasten werfen, damit Sie tatsächlich auch da Ihre digitale Nachbarschaft pflegen konnten?
Tatsächlich, also ich bin vor 3 Jahren dahin gezogen. Tatsächlich bin ich in eine sehr aktive, lebendige Nachbarschaft gezogen und musste eigentlich nur noch sozusagen Beiträge erstellen, mitlesen und ähnliches. Also da musste ich tatsächlich gar nicht mehr viel aufwenden.
Sie haben ja auch gerade selbst beschrieben am Anfang der Sendung, wie Sie das selbst nutzen. Ich fand es auch interessant, da werden auch Themen diskutiert, wie meine Freundin hat ein Kind bekommen, was schenkt man jetzt am besten oder sowas. Auch sowas wie Lebenshilfe ist tatsächlich auch gut zu bekommen.
Ja.
Ina Remmers, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin, auch für die Projekte in der Schublade. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ganz herzlichen Dank.